Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in den Rest der schönen großen weiten Welt. Heute ist der 11. August 2021. Andreas ist voller Tatendrang. Er kann es gar nicht abwarten, euch das Neueste aus aller Welt zu berichten. Guten Morgen, lieber Andreas.
Guten Morgen, liebe Eva. Ja, ich habe gerade in den Wetterbericht reingesehen und am Wochenende werden wir 25 bis 30 Grad haben. Also die 30-Grad-Marke wird wohl überschritten, was nicht so oft hier der Fall ist. Und nächste Woche auch sommerlich weiter. Noch haben wir ein bisschen Frühnebel heute Nachmittag bewölkt und dann warten wir auf den Sommer.
Gibt es auch einen See heute, einen Bericht über den See, den ich gerade nicht sehe?
Hinter den Wolken changiert er ganz gewaltig. Man erahnt es und man spürt es richtig deutlich, dieses Changieren. Aber sehen können wir ihn leider nicht. Da ist ein bisschen Tiefnebel vor, aber das ist morgens hier so üblich. Wenn über dem Urwald übrigens liegt dieser Tiefnebel ja auch relativ drin. Also es ist schon immer eine sehr schöne Stimmung.
Gestern schrieb jemand, was heißt eigentlich changieren?
Keine Ahnung.
Natürlich, ja, also er changiert. Das heißt, er wechselt die Farben, er wechselt die Konsistenz. Naja, es bleibt halt immer Wasser, aber es sieht halt so aus, als ob sich das dann auch ein bisschen verätherisiert. Ist das richtig so?
Genau so heißt es. Und dann changer oder change, das kennen wir aus dem Englischen oder Französischen, heißt einfach nur wechseln.
Du kannst ausländisch?
Ich kann perfekt ausländisch.
Ich bin begeistert. Andreas, weniger begeistert bin ich von Bundeskanzlerin Merkel und ihren Vasallen, die ja im Prinzip nicht viel zu sagen haben. Auch das ist wieder deutlich geworden. Sie hat angekündigt, was sie anstrebt. Genauso ist es gekommen. Ich will das einmal hier noch zusammenfassen, wenngleich die Liste des Grauens wahrscheinlich jeder schon gelesen oder gehört hat. Also natürlich sagt man, wir wollen den weiteren Anstieg der Infektionszahlen vermeiden. Und so werden jetzt die Länder im Sinne der 3G-Regel, Zutritt nur für geimpfte, genesene oder getestete Personen, durch entsprechende Verordnungen oder Verfügungen spätestens ab dem 6. August 2021 für alle Personen ab 6 Jahren, die weder vollständig geimpft noch genesen sind und auch keine Schüler sind, so heißt es hier offiziell in diesem Beschluss, in diesem Kabinettsbeschluss, die im Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes regelmäßig getestet werden, eine Pflicht zur Vorlage eines negativen Antigen-Schnelltests, der nicht älter als 24 Stunden ist, also jeden Tag, oder eines negativen PCR-Tests, der nicht älter ist als 48 Stunden, als Voraussetzung in folgenden Fällen vorsehen: Zugang als Besucher zu Krankenhäusern, Altenpflegeheimen, Einrichtungen der Behindertenhilfe, Zugang zur Innengastronomie. Also das heißt, bei jedem Essen gehen drinnen muss man einen Test vorlegen oder geimpft sein oder genesen sein. Das muss man aber auch nachweisen. Bei Teilnahme an Veranstaltungen und Festen, zum Beispiel Informations-, Kultur- oder Sportveranstaltungen in Innenräumen, Gottesdienste, andere religiöse Zusammenkünfte in Innenräumen, Inanspruchnahme körpernahe Dienstleistung, Friseur, Kosmetik, Körperpflege, Sport im Innenbereich, Fitnessstudio, Schwimmbäder, Sporthallen, Beherbergung, also Hotels, Test bei Anreise und 2-mal pro Woche während des Aufenthalts. Ja, da haben sie sich durchgesetzt und die Bild-Zeitung sagt, die haben wieder mal gelogen, weil sie haben es ganz anders angekündigt, als es in Wirklichkeit jetzt wieder gekommen ist. Also die Bild-Zeitung überführt sie der Lüge. Die Versprechen, so heißt es in einem Bericht der Bild-Zeitung, sind nichts wert, die aus Berlin kommen. Kanzleramtschef Braun hat zum Beispiel im März noch versprochen gehabt, dass die Corona-Maßnahmen fallen sollen, sobald alle Deutschen ein Impfangebot erhalten hätten. Dann könne man wieder zur Normalität in allen Bereichen zurückkehren. Kann man Haken machen, stimmt nicht. Es wird keine Impfpflicht geben, versprach Kanzlerin Merkel am 13. Juli. Fakt ist, sagt die Bild-Zeitung, eine offizielle Impfpflicht gibt es zwar nicht, aber die Vorgaben und Beschränkungen für Ungeimpfte kommen einer Impfpflicht durch die Hintertür gleich. Und es gibt eine ganze Liste von Aussagen von Heiko Maas, von anderen Olaf Scholz beispielsweise, der gesagt hat, Schulen werden als letztes geschlossen, als erstes wieder aufgemacht. Fakt ist aber mit dem Argument, es handele sich nur um eine verlängerte Ferienzeit, wurden die Schulen über Monate geschlossen und so weiter. Also Andreas, eigentlich ist diese Regierung kein Pfifferling wert.
Das kann man wirklich so sagen und man lehnt sich da nicht zu weit aus dem Fenster. Ich kenne ja jetzt nicht ganz genau heute deinen Plan, was wir alles durchnehmen würden, aber hier bieten sich schon gleich am Anfang hier an, tatsächlich mal vielleicht die 10 Paradoxien der Corona-Pandemie, die haben wir hier einfach mal zusammengetragen und ich habe die gerade mal hier aufgerufen, da habe ich mir ein paar Stichworte gemacht. Die würde ich gerne mal ganz kurz zeigen, das passt hier nämlich hervorragend rein. Das sind 10 Paradoxien, mit denen wir hier die gesamte Zeit als Menschen malträtiert werden. Punkt 1. Internationale Studien belegen, die Impfung macht nicht immun und schützt nicht vor Weitergabe dieses Virus SARS-CoV-2. Trotzdem behauptet die WHO und das RKI, dass die Impfstoffe 70-90% Schutz vor dem Virus leisten. Punkt 2. Die Gefahr an Covid-19 zu versterben liegt so circa zwischen 0,03 bis 0,05%. Die Gefahr an den Nebenwirkungen durch eine Impfung zu versterben liegt bei 4-5%, also 100 Mal höher. Ich habe das mehrfach nochmal geprüft über Professor Hockerts, ob das auch wirklich so stimmt. Trotzdem strebt die Regierung eine Impfquote in Deutschland von mindestens 85% an. Drittens. Das Infektionsschutzgesetz wurde erlassen, um Gefahren der Überlastung des Gesundheitssystems abzuwehren. Das war ja die Aussage. Zu keiner Zeit der Pandemie bestand jemals eine Überlastung des Gesundheitssystems. Wir kennen ja die Intensivbettenlüge, die selbst in den Mainstream-Medien diskutiert wurde. Da hat ja auch die Bild-Zeitung wirklich was dazu getan. Das ist gut so. Die Realität ist, dass Intensivbetten während der Corona-Krise abgebaut wurden und Krankenhäuser mangels Auslastung stillgelegt. Mit willkürlichen Zahlenspielchen verschleiert die Politik diese Wahrheit. Punkt 4. Nachweisliche Studien belegen, dass Masken keinen Beitrag zur Eindämmung des Virus leisten. Trotzdem verhängt die Regierung eine weitere Maskenpflicht bis mindestens Frühjahr 2022. Punkt 5. In Ländern, in denen kein Lockdown und keine Maskenpflicht besteht, ist die Infektionsrate und Mortalität, also die Todesfallrate, nicht höher als in Ländern, die einen Lockdown und Maskenpflicht angeordnet haben. Trotzdem verteidigt die Regierung die Lockdown-Maßnahmen und mahnt an, diese bei steigenden Infektionen erneut anordnen zu müssen. Punkt 6. Die Bundeskanzlerin sowie ein kleiner Kreis von Ministerpräsidenten, haben wir gerade gesehen, ermächtigt sich, ohne Abstimmung des Parlaments grundlegende Entscheidungen der Grundrechte anzuordnen, obwohl führende Verfassungsrichter sowie das Parlament dieses Vorgehen als verfassungswidrig erklären. Punkt 7. PCR-Tests sind als alleiniges Diagnostikum nicht in der Lage, Infektionen oder Erkrankungen zuverlässig nachzuweisen. Sie produzieren übrigens auch keinen hinreichenden Grund zu dieser Annahme, solange der CT-Wert und die getesteten Nukleinsäuren nicht streng verbindlich und sinnvoll eingestellt sind, also wissenschaftlich vorgegangen wird. Trotzdem wird dieser Test weltweit als diagnostisches Mittel ohne standardisierten CT-Wert weiterhin eingesetzt. Punkt 8. Seit 2015 ist ein weltweites Patent für einen Covid-19-Test eingetragen. Parallel dazu ist weltweit von einem unvorhergesehenen Ereignis in 2019 die Rede, was ja 2020 dann auch passierte. Neuntens. Kritische Stimmen zur Corona-Pandemie, sei es von anerkannten internationalen Wissenschaftlern, Experten oder Verfassungsrichtern, werden zensiert, gelöscht oder sanktioniert. Zehntens, und das letzte Punkt, öffentlich-friedliche Demonstrationen gegen die Einschränkung der Grundrechte werden verboten und mit ungewöhnlicher Härte durch die Polizei sofort aufgelöst. Also wenn das keine Abkehr von der Demokratie ist, zur Diktatur ist, dann frage ich mich, was muss eigentlich noch passieren, damit die Menschen aufwachen? Und ich muss hier wieder das Mark Twain-Zitat hier belasten: Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich.
Ja, es ist wirklich, es hat nichts mehr mit logischem Menschenverstand zu tun. Wir wollen uns da jetzt nicht wieder empört reinschrauben, weil wir ja selber alle wissen, das bringt gar nichts, sondern ich möchte an dieser Stelle das Zitat vorlesen, was ich eben gerade vor wenigen Minuten eingestellt habe, nämlich aus der Bibel. Und es ist mir gestern in einem Gespräch mit einer guten Freundin in den Sinn gekommen und deswegen habe ich auch mal nachgeschaut. Und in der Bibel, bei Matthäus, es wird auch bei Lukas und so weiter wiedergegeben und in den verschiedenen Bibelübersetzungen unterschiedlich formuliert, unterm Strich bleibt dieses Zitat, das wir anwenden können auf das, was wir jetzt hier gerade erleben. Denn eine solche Verfolgung derjenigen, die sich nicht impfen lassen, weil sie sich extreme Sorgen um die Nebenwirkungen und Nachwirkungen bis hin zum Tod machen, einen solchen Zugriff auf Menschen weltweit hat es noch nie gegeben. Weswegen die Menschen auch völlig baff erstaunt vor diesen Maßnahmen stehen und manche, die dann sich nicht trauen, weiterzudenken, einfach den Schalter im Kopf offenbar umlegen und sagen, okay, dann folge ich dem eben. Und hier heißt es, zum jüngsten Gericht kommt eine große Bedrängnis und im Zusammenhang mit dem Kommen des Herrn, mit dem jüngsten Gericht, mit dem Weltenrichter, mit dem Menschensohn, wird einem dieser Abschnitt aus Matthäus 24 immer klarer, wo Jesus in dieser Unterweisung an einige seiner Jünger erwähnt, dass gegen Ende jenes Zeitalters und eben vor dem Kommen des Menschensohnes eine große Trübsal bzw. eine große Bedrängnis, je nach Übersetzung, eintreten werde. Und dann heißt es wörtlich, denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig werden. Aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Bitte, bitte vergesst diesen wichtigen Satz nicht. Ähnliche Aussagen gibt es auch im Alten Testament. Das heißt, den Propheten, die künden sollten, wie es kommen wird in dieser Zeit, sind diese Sätze gegeben worden. Bitte nehmt es ernst. Es ist eine Bedrängnis, wie es sie noch nie gegeben hat. Das ist die Lähmung, die viele erfasst, die sagen, das gibt's doch gar nicht, das kann doch gar nicht sein. Aber die Tage werden verkürzt werden. Sie werden ihr Ziel nicht komplett erreichen.
Genau. Und wenn jemand jetzt fragt, okay, wer sind denn jetzt die Auserwählten? Das sind mit Sicherheit nicht die, die momentan die Weltfäden ziehen und in die Dunkelheit versuchen zu überführen, sondern das sind die Diener des Lichtes, ohne dass sie es wissen, aber sie werden dabei nachher selber hinten runterfallen. Und wer wirklich zu denjenigen gehört, die auserwählt sind, das kann man relativ einfach sagen. Das sind diejenigen, die in den Schöpfungsgesetzen schwingen und sich nicht durcheinander bringen lassen, sauber im Gottvertrauen bleiben und das auch konsequent weiter durchziehen, das Licht am Horizont niemals aus den Augen zu verlieren. Das ist immer mein Bild, was ich habe. Und konzentriert auf dieses Licht zuzuschreiten, egal was links und rechts passiert, einfach durchmarschieren und das ist der richtige Weg. Und daraus rekrutieren sich dann die Auserwählten. So einfach ist das Ganze, auch wenn das jetzt sehr pathetisch klingt, dieser Begriff in der heutigen Zeit.
Ja gut, ich meine, was heißt auserwählt? Das sind die Leute, die im Gottvertrauen einfach bleiben und sich sozusagen eher als Beisitzer dieser ganzen Sache empfinden. Und nochmal, es ist wichtig, wenn jemand sagt, ich möchte mich nicht impfen lassen, dass er sich dazu nicht drängen lässt, weil seine Lebensumstände ansonsten verändert werden. Es gibt immer irgendwie andere Wege. Oder jedenfalls, naja, immer werde ich nicht sagen, weil viele sind in Jobs und wenn dann diese Erlässe kommen, dann wird es schon schwierig. Versucht trotzdem, alle Wege zu finden und einfach durchzuhalten. Und wenn man jetzt sieht, damit sind wir bei der nächsten aktuellen Meldung, dass Die Zahlen des RKI, auf die sich gestern die Herrschaften in Berlin gestützt haben, offenbar überhaupt nicht stimmen und nicht zutreffend sind und diese Zahl, die richtigen Zahlen wahrscheinlich gar nicht existent sind, beziehungsweise die, die es gibt, nicht einbezogen wurden, dann spreche ich hier von einer Fahrlässigkeit, die unglaublich ist, weil ja diese neuen Maßnahmen wieder dafür sorgen werden, dass die Freiheit der Menschen, vor allem wieder der Kinder, eingeschränkt werden, während die Kinder nun die am allerungefährlichsten der gesamten Gesellschaft sind. Und Reitschuster hat es durch seinen Autoren Alexander Wallasch zusammentragen lassen. Ich gehe da mal kurz rein. Der sagt auf jeden Fall nun auch, schaut auf die Bild-Zeitung, denn dort ist man empört über die kostenpflichtigen Tests. Die sind ja jetzt dann kostenpflichtig, die Schnelltests, die täglich erforderlich sind. Das ist eine solche Dreistigkeit. Und es heißt hier weiter, zumindest formal berufen sich Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten auf neueste Zahlen. Diese Zahlen bekommen sie weiterhin vom Robert-Koch-Institut. Hier heißt es von diesem düsteren Beratergespann aus Lothar Wieler und Christian Drosten und einer Reihe weiterer von der Kanzlerin nach Gusto ausgewählter sogenannter Fachleute. Und hier heißt es dann eben, man fragt jetzt nach der Befähigung dieser Expertenrunde. Wenn nämlich die Zahl der bereits Geimpften im Mittelpunkt der Überlegungen steht, dann müssen die Zahlen natürlich wasserfest sein und doppelt und dreifach überprüft worden sein. Der Skandal ist aber, diese Fachleute und Regierenden, denen sie mit ihren Empfehlungen Ratschläge geben, haben auf unverantwortliche Weise mindestens nachlässig gearbeitet. Das RKI räumte nach der großkopferten Runde mit Frau Merkel ein, bei der Interpretation von Impfquotendaten gäbe es wohl möglicherweise eine gewisse Unsicherheit. Zum einen könnten schon wesentlich mehr junge Leute eine Erstimpfung erhalten haben und zum anderen wurde wohl schlicht vergessen, mit einzuberechnen, dass der Impfstoff Johnson & Johnson nur einmal geimpft werden muss, also schon nach der Erstimpfung als vollwertiger Impfschutz gelten muss. Und hier wird von einer elenden Schlamperei gesprochen, nach der die Geschicke des gesamten Landes bestimmt werden. Der Report des RKI floss nicht mehr rechtzeitig in die Entscheidungen der Konferenz ein. Und wer sich einmal durchliest, in was für Worthülsen sich das RKI verliert, der schlägt schon per se die Hände über dem Kopf zusammen. Also, was ist konkret schiefgelaufen? Bei den Meldungen im sogenannten digitalen Impfquotenmonitoring, DIM, wurden die Quoten vermutlich unterschätzt, heißt es. Meldungen von Impfzentren, Krankenhäusern, mobilen Impfteams, Betriebsmedizinern, niedergelassenen Ärzten, Privatärzten bilden die Grundlage für das sogenannte Impfdashboard. Hinzu kommen noch Befragungen des RKI selbst, die der Qualitätssicherung dienen sollen. Und bei einer dieser Befragungen ab Ende Juni bis Mitte Juli hatte sich dann eben eine Diskrepanz zum DIM ergeben. Und diese Diskrepanz allerdings, die von höchster Bedeutung für die Beschlusslage der Ministerpräsidentenkonferenz hätte sein müssen, wurde erst nach der Konferenz thematisiert. Und da fragt man sich natürlich, warum erst heute?
Ja, und deshalb muss ich da so ein bisschen nochmal eingreifen. Du hattest gerade gesagt, das Ganze ist fahrlässig. Und ich halte das nicht für fahrlässig, ich halte das für vorsätzlich. Weil fahrlässig ist immer noch so eine gewisse Entschuldbarkeit nach dem Motto, da hat einer ein bisschen geschlampt und deshalb ist ihm das passiert. Damit kann man auch vor einem Gericht manche Leute zwar dann immer noch bestrafen, aber mit verminderter Schuldfähigkeit, weil sie nur fahrlässig gehandelt haben, aber es eigentlich gar nicht wollten. Hier sehe ich Folgendes. Also die Fahrlässigkeit ist definiert juristisch als die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lassen. Und das ist hier bei weitem überschritten, denn es gibt auch den Begriff des Vorsatzes, der sagt, dass mit Wissen und Wollen etwas getan wird. Und ich will diesen Politikern auf gar keinen Fall die Möglichkeit geben, sich in die Fahrlässigkeit nachher zu flüchten vor einem Gericht, so nach dem Motto, wir haben das nicht gewusst und ja, da sind ein paar Zahlen und dann sind die falsch gewesen, aber das haben wir dann gar nicht erkannt, das war fahrlässig, das tut mir leid. Nein, sie haben die Zahlen gewusst, sie suchen ganz klar strategisch einen Weg, immer wieder in diesen Lockdown reinzukommen und dazu ist ihnen aus meiner Sicht jedes Mittel recht, das ist aus meiner Sicht ganz klar Vorsatz und das mit Wissen und Wollen und das bei ganz klarem Verstand, eine strategische Situation für welche auch immer Mächte durchzuführen. Und das muss entsprechend auch juristisch irgendwann auf den Tisch. Das ist mir nochmal wichtig an der Stelle zu sagen.
Ist auch gut, dass du es sagst. Ja, umso erstaunlicher ist das, was dein lieblingsbayerischer Ministerpräsident Söder sagt. Der haut jetzt richtig drauf. In einem Interview mit RTL hat er gesagt, dass auf Dauer Ungeimpfte bei Veranstaltungen auch mit negativem Test keinen Zutritt mehr haben werden. Also euer Merkwürden verlangt wirklich eine ganze Menge und erwartet auch, dass man seine Ideen umsetzt. Und er hat den Druck auf Minister Spahn erhöht, eine neue Formel für die Corona-Warnwerte vorzulegen. Und da ist sie wieder, die Inzidenz, die nach hinten fallen werden oder fallen soll. Und stattdessen, was ist das, der Index, ne?
Der Index, der Corona-Index, den man dann versuchen will mit irgendwelchen Zahlen, die man dann auch willkürlich hinter den Kulissen gewichten kann, um damit etwas darzustellen, was man dann braucht, um den Lockdown weiter aufrechtzuerhalten. Also was ich hier sehe, mir kommt es wirklich mittlerweile vor, dass Kim Jong ein lupenreiner Demokrat ist auf dieser Welt.
Ja, dagegen schon. Das sind ja auch Allmachtsfantasien, mit denen ich weiß gar nicht, ob der Herr Söder sich im Klaren ist, was der sich an Karma auflädt. Ich kann das gar nicht verstehen. Entweder diese Leute sind überhaupt nicht darüber informiert und es interessiert sie auch nicht, oder es interessiert sie einfach nicht. Anders kann es nicht sein.
Naja, es gibt natürlich Mächte, das wissen wir, World Economic Forum und so weiter. Diese Dinge sind alle beschrieben und ich glaube, dass wenn ein Politiker in dieser Art so selbstbewusst auftritt und solche Entscheidungen, die gegen das Volk gerichtet sind, nachweislich, ich habe gerade die 10 Punkte vorgetragen, was ich damit sehe und wo die Probleme eigentlich liegen. Das kann man sich gerne zweimal anhören. Und wenn dann so etwas gemacht wird, dann gehe ich davon aus, dass ein Mensch, der diese Anordnung gibt, in irgendeiner Form eine Art Blankoscheck bekommen hat von einer übergeordneten Macht, eine Art Immunitätserklärung oder in irgendeiner Form auf jeden Fall eine hohe Sicherheit aus einer anderen Sicherheit bekommt. Und die hängt wahrscheinlich mit sehr viel Geld zusammen.
Ja, und also auf jeden Fall sagt der Herr Söder, dass es künftig im Umgang mit Ungeimpften zu einer neuen Debatte kommt. So, er sagte weiter, dass es sich auf Dauer von der 3G-Strategie, nur Geimpfte, Genesen, Getestete dürfen an Aktivitäten teilnehmen, zu einer 2G-Strategie entwickeln wird. 2G bedeutet, dass Ungeimpfte zu bestimmten Veranstaltungen eben auch mit negativem Test keinen Zutritt mehr haben sollen. Und ich weiß nicht, warum er in diesem Maße selbstherrlich auftritt. Kann das auch ein Spiel sein, dass jetzt so die Rollen verteilt werden und er muss jetzt den bösen Kopf spielen? Ist natürlich eine Verschwörung.
Ja, ist eine Verschwörung, wie meine Sachen ja vorher auch. Ich bin sogar nur für 1G und das steht für gesund, so wie es früher einfach mal war. Aber auch das gilt nicht. Also es finden zum Beispiel keine Tests statt, beispielsweise auf Krankheiten, die auch reingetragen werden. Wir haben eine sehr starke Einwanderung beispielsweise aus bestimmten Gebieten, wo Krankheiten bei weitem nicht so unter Kontrolle sind, wie es in dieser sogenannten westlichen zivilisierten Welt sind. Und da gibt es natürlich auch verschiedene TBs und sonstige Krankheiten, die wirklich im Prinzip überhaupt nicht geprüft werden, die nachweislich natürlich auch hohe Schäden haben können und eine hohe Verbreitungsmöglichkeit, die sich da gibt, während wir bei Corona eben halt wissen, dass hier überhaupt nichts passiert ist. Es ist 0,11% der Bevölkerung, der verstorben sind im letzten Jahr durch oder mit Corona. Und wenn wir dann die mit abziehen, dann bleiben davon nochmal ein kleiner Bruchteil über. Das heißt, es findet ja überhaupt nichts statt als Grundlage, worauf man dieses ganze Geschehen jetzt argumentieren kann. Das ist einfach Willkür.
Ja, ich erinnere mich ja auf jeden Fall nach 2015 an Meldungen, dass TBC in hohem Maße zugenommen hat in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht, wie die aktuellen Zahlen aussehen, aber du hast vollkommen recht damit. Und das ist übrigens etwas, was der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, in einer Rede, die haben wir heute auch eingestellt, Joe Biden vorgeworfen hat, dass er die Grenzen aufreißt, Menschen aus 100 Ländern nahezu kontrolllos ins Land lässt und auf der anderen Seite die Corona-Maßnahmen so hochjazzt. Also das steht ja alles in krassem Widerspruch. Und ich möchte mal hier in eine Meldung reingehen, die hat die Bild-Zeitung veröffentlicht, nämlich in welchem Maße die Berliner Gesundheitssenatoren den Kindern und ihren Eltern jetzt Druck macht, nämlich so Überschrift Impfen oder Schulschließung. Und Frau Dilek Kalajdzic heißt sie, die hat an den Eltern vorbei allen Schülern ab 12 Jahren einen Brief geschrieben. Und der Brief ist direkt an die Kinder adressiert, liebe junge Berlinerinnen und Berliner. Und sie argumentiert vor allem mit dem Schutz anderer. So heißt es in dem zweiseitigen Brief, insbesondere eure Großeltern seien gefährdet gewesen und deswegen bevorzugt geimpft worden. Das ist gut, aber noch nicht ausreichend. Herr Popp, an was erinnert Sie das?
Ja, ich möchte es gar nicht sagen.
Ich meine das Papier von Stefan Kohn aus dem Bundesinnenministerium, das Panikpapier, worin wir lesen mussten, dass den Kindern ein schlechtes Gewissen gemacht werden soll, eine Art Worst-Case-Szenario hochgezogen werden soll, damit die Angst auch wirklich sitzt bei Eltern, Kindern, alten Leuten, nämlich den Kindern sozusagen eingeredet wird, ihr seid schuld, wenn eure Großeltern qualvoll sterben müssen, weil ihr euch nicht die Hände gewaschen habt. Das ist die Grundlage. Und weiter heißt es in diesem Brief von dieser Frau, wie heißt sie? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Kalajdzic. So. Die Corona-Impfung schützt nämlich dreifach, also sie fordert natürlich zum Impfen auf und da heißt es, sie schützt euch selbst, die Personen, mit denen ihr euch trefft, die gesamte Gesellschaft, also uns alle. Bedeutet, sagt Bild, hier wird Schülern ein schlechtes Gewissen gemacht, denn das heißt im Umkehrschluss, wenn ihr euch nicht impfen lasst, gefährdet ihr womöglich andere. Und da Kinder aber nur sehr selten schwer an Corona erkranken und alle Erwachsenen mittlerweile ihr Impfangebot bekommen haben, kann der Schutz anderer ja gar kein Argument sein.
Ja, das sind historische Verfehlungen und ich war da mit meinen Gedanken noch 80 Jahre weiter davor. Aber unterm Strich gesehen hast du völlig recht, mit diesen Methoden wird gearbeitet und jeder kann es sehen, aber keiner sieht es offensichtlich. Ich meine, es sind Menschen durch Straßen getrieben worden und wegtransportiert worden. Auch das hat man nie gesehen. Es ist wirklich unfassbar, in welch einer Situation man Menschen bringen kann, komplexe Zusammenhänge nicht zu verstehen und dann gleichzeitig diesen Druck aufzubauen, eine Massenhomogenität hinzubekommen. Und das, wenn ich, wie gesagt, ans Mittelalter zum Beispiel denke, wenn eine gröhlende Masse durch die Gegend gelaufen ist, und genau das ist dieser Trend, wo es momentan hinläuft, dass derjenige, der nachher noch klar beim Verstand ist, hingerichtet wird, verbrannt wird, weil er sich zum Beispiel mit Kräutern auskannte. Übrigens auch ein Gesundheitsthema, die man dann als Hexe im Prinzip dann verbrannte. Und das Volk gröhlte hinterher. Und man merkt, dass dieser Trend wieder in einer ähnlichen Struktur immer noch aufbaubar ist. Das ist wirklich schwer zu fassen.
Was ich spannend finde, ist, dass sowohl jemand wie Herr Söder oder auch wie diese Frau Kalajdzic, so heißt sie, dass die einfach diese Dinge so umsetzen, dass sie selber, ich meine, Söder hat Kinder, vielleicht hat er sogar schon Enkelkinder, ich weiß es nicht, aber er muss doch an solche Dinge denken, wenn Schülern ein solcher Druck gemacht werden. Ich kann mir vorstellen, dass Herr Söder als Kind bestimmt in der Natur gespielt hat und mit seinen Spätzeln da, wer weiß, wie die Köpfe zusammengesteckt hat. Der muss doch aus eigener Erfahrung wissen, wie wichtig dieses freiheitliche Verhalten ist.
Ja, aber wir dürfen nicht vergessen, dass Politiker in führenden Positionen natürlich mit bestimmten Eigenschaften ausgewählt werden. Und hier empfiehlt es sich immer wieder mal Vorträge von Herrn Dr. Marz sich anzuhören, der nämlich genau auf die Problematik der Normopathie in Verbindung mit dem Narzissmus, der so weit gehen kann, dass man über alles hinweggeht, um diese eigenen Fehlstellungen irgendeiner Form zu übertünchen. Und dabei geht man dann manchmal sogar über Leichen. Das sind eben halt typische Mechanismen, die man da erkennen kann. Und die fallen mir dabei ein, wenn ich deine Worte hier höre.
Ja, ich will mal gucken, ob ich vielleicht sogar ein Video finde, denn Marz, wir haben selber mit ihm Interviews gemacht zum Thema Normopathie. Da werde ich mal reinschauen, dass ich euch sowas einstelle. Also zum Schluss noch einer der wirklich unverschämten Karlauer von dieser Frau Gesundheitssenatorin aus Berlin. Um den Druck zu steigern, stellt sie in ihrem Brief sogar indirekt den Regelunterricht in Frage, schreibt Bild. Wir wollen eine Rückkehr zu einem weitgehend normalen Leben ermöglichen. Dazu gehört auch ein Schulbetrieb mit möglichst wenigen Infektionen und Beschränkungen. Heißt, schlussfolgert Bild, Kinder ab 12 Jahren werden in die Verantwortung für mögliche Schulschließungen genommen. Impfen für offene Schulen, so lautet die Botschaft. Aber die Ständige Impfkommission ist da anderer Meinung, denn die empfiehlt die Corona-Impfung bisher nur für die vorerkrankten Kinder, denen ein schwerer Krankheitsverlauf droht und nicht etwa alle Kinder. Also das heißt mit anderen Worten ja auch, dass die Kinder, die in die Schule gehen und nicht geimpft werden, wahrscheinlich gebasht werden, gemobbt werden. Auch ich versuche mir mal vorzustellen, dass jetzt bei einem Kind plötzlich ein Test positiv ausfällt, was das für ein Tamtam in der gesamten Schule geben wird. Da wird die Klasse wahrscheinlich zugemacht, da wird die Schule zugemacht. Wenn man sich anschaut, wie das da auf Sylt gerade gelaufen ist, da ist irgendwie einer durchgesurft, der infiziert war und alle möglichen Institutionen und Restaurants wurden dann geschlossen. Das heißt, dieser Herbst scheint sehr ähnlich zu werden wie der letzte, wenn nicht schlimmer.
Ja, und diese Gruppenstigmatisierung, die dabei stattfindet, und das in einem Land wie Deutschland mit der Historie, das ist das Erschreckendste bei der ganzen Geschichte.
So, das hast du jetzt auch noch mal gesagt. Das haben wir jetzt denn auch. Und als ob der Kohl noch nicht fett genug ist, ist jetzt auch ein Streik angekündigt worden, nämlich der Deutschen Bahn, beziehungsweise läuft der schon seit 2 Uhr nachts. Und 75% der Fernzüge fallen aus. Und ich verstehe das nicht, Andreas. Also jetzt sind Ferien. Eigentlich können die Leute wenigstens in ihrem Land verreisen, wenn sie schon nicht in andere Länder sollen, was viele trotzdem machen. Und die Berichte, die klingen gut aus anderen Ländern in Europa beispielsweise, wo nämlich die Maßnahmen nicht so hochgezogen sind wie in Deutschland. Aber die Grünen sagen doch immer, Zugfahren ist toll, Zugfahren ist die Zukunft. Hast du jetzt von denen schon was zu diesem Streik gehört?
Nein, also ich sehe einfach nur eines, Urlaub soll vermiest werden. Und wenn wir wissen, dass diese gesamten Organisationen oder auch Lobbyvereine oder sonstige Dinge eben halt zusammenarbeiten, dann ist es wirklich erkennbar, dass hier an dieser Stelle die Leute alle möglichst keinen Spaß mehr haben sollen am Leben. Und das ist wichtig, deshalb nochmal an dieser Stelle ganz entscheidend, jetzt in der Ruhe zu bleiben und weiter das Licht am Horizont zu sehen und sich eben halt nicht verrückt machen zu lassen. Diese zermürbe Taktik, die man hier eindeutig mittlerweile, ich bin da jetzt klarer in meinen Aussagen, weil das sind ja keine Zufälle mehr. Also Zufall ist es einmal, beim zweiten Mal kann es eben halt auch nochmal ein Zufall sein, aber beim dritten Mal kann man erkennen, dass es sich um eine Strategie handelt, spätestens dann, und die kann man hier erkennen. Das Ziel ist nicht Normalität, das Ziel ist Impfung und Anormalität. Das ist mittlerweile eindeutig erkennbar.
Ja, es gibt ja viele sogenannte Verschwörungstheorien, die durchs Netz geistern, dass die Impfung dann auch geschaltet werden kann, könnte mit 5G und so weiter. Das sind ja alles noch gar nicht diskutierte Themen. Und dies 5G hat dann nichts mit getestet, geimpft, genesen zu tun, sondern das sind ganz andere Dinge. Und darüber kommt jetzt auch mehr und mehr Information ans Tageslicht und man fragt sich wirklich, was haben die denn eigentlich vor? Aber die Bedrängnis ist groß, sowas hat es noch nie gegeben, wird es zum Glück auch nie wieder geben und es geht jetzt darum, die Zeit zu überstehen. Ja, und währenddessen meldet der Stern, dass dein Lieblingsgesundheitsminister Andreas, der Herr Spahn, nicht nur Gesundheitsminister ist, nicht nur Promi, auch nicht nur zu den Young Leaders des WEF gehört, sondern eine ganze Menge mehr Immobilien besitzen soll als bisher bekannt in Berlin. Das kann er ja auch, also da kann man ja auch nichts dagegen sagen, wenn er da meint, gut beraten zu sein, in Deutschland so viele Immobilien zu besitzen, ist seine Sache. Aber Pikant ist offenbar das, in welchem Zusammenhang das Ganze steht. Und zwar haben gemeinsam recherchiert der Stern und der Tagesspiegel. Da heißt es, es sei bis jetzt halt bekannt, dass er im Oktober diesen Jahres, also diesen Jahres, letzten Jahres, eine Villa in Berlin-Zehlendorf gekauft hatte, laut Grundbuchamt mehrere Millionen. Dann hat das Grundbuchamt Berlin-Schöneberg bestätigt, dass Spahn seit Januar 2018 außerdem als Eigentümer einer Wohnung in Berlin-Schöneberg eingetragen ist, 2017 gekauft, hoher sechsstelliger Betrag. Dann gibt es eine dritte Immobilie, ebenfalls in Berlin-Schöneberg. Da wohnt bis heute FDP-Chef Lindner. Also wenn man sieht, dass die sich dann gegenseitig anblaffen oder kritisieren in irgendwelchen Parlamentsdebatten, muss man das als Hintergrund einfach wissen, dass natürlich Herr Lindner als Mieter mit seinem Vermieter spricht. Was sagst du?
Nee, ich habe nichts gesagt.
Okay. Und dann heißt es weiter, Fragen wirft der Name des Verkäufers im Fall der von Spahn 2017 erworbenen Immobilie auf. Es war der bereits damals mit Spahn persönlich bekannte, seinerzeitige Pharma-Manager Markus Guilherme Leik-Dieken. Ausgerechnet unter Spahns Ägide wurde der heute 56-jährige Leik-Dieken im Jahr 2019 Geschäftsführer der mehrheitlich vom Gesundheitsministerium kontrollierten Gematik GmbH. Diese Gesellschaft soll mit Projekten wie der elektronischen Patientenakte und dem E-Rezept die Digitalisierung des Gesundheitswesens vorantreiben. Das Ministerium von Herrn Spahn hat jeden Zusammenhang zwischen dem Immobiliengeschäft und der Ernennung Leik-Diekens zum Gematik-Chef bestritten. Als Spahn zusammen mit seinem Mann im Sommer 2017 zu einem marktüblichen Preis die Wohnung gekauft habe, sei er eben noch nicht Gesundheitsminister gewesen. Und zwei Jahre später habe sich dann Leik-Dieken bei der Gematik in einem offenen, transparenten Verfahren als bester Kandidat gegen 7 Mitbewerber durchgesetzt. Kann sein, muss aber nicht.
Ja, also was man hier sieht, ist nichts anderes als ein weiteres Indiz eines versteckten Feudalismus, der unter der falschen Flagge der Demokratie operiert. Wir sehen hier, dass die Machtstrukturen, Lobbyisten, Geldsysteme, Kapitalsammelbecken, Politiker, Medien mehr oder weniger in diesen gigantischen Netzwerken fungieren. Und dabei sind natürlich alle Akteure finanziell gut gestellt. Und das habe ich damals schon immer gesagt, bei den großen Konzernen, wenn ich mir die Vorstandsgehälter angesehen habe, im Verhältnis des Durchschnittseinkommens eines Mitarbeiters, warum sind die so exorbitant hoch? Das gab es früher mal nicht. Man hat das Doppelte oder das Dreifache, aber die verdienen ja heute das 80 oder 100 oder 200-fache eines normalen Mitarbeiters im selben Unternehmen. Und ich bin dann zu dem Schluss gekommen, der Kauf einer Seele ist eben halt nicht ganz billig.
Uiuiui. Ja, und dann gibt es noch eine Auffälligkeit der Wohnung, die Spahn im Jahr 2015 gekauft hatte. Politische Auffälligkeiten, denn wie im Fall auch seiner Zehlendorfer Villa half Spahn bereits im Jahr 2015 der Sparkasse Westmünsterland mit einem Kredit in beträchtlicher sechsstelliger Höhe. Sie hat einen ihrer Sitze in Spahns Heimatort Ahaus. Bei ihr saß der Politiker überdies im Verwaltungsrat, laut Spahns Angaben auf der Webseite des Bundestages bis zum 22. Juni 2015. Nur wenige Tage später, am 3. Juli 2015, kaufte Spahn die Wohnung in Schöneberg. Und die Sparkasse Westmünsterland wollte aufgrund des Bankgeheimnisses keine Auskünfte zu bestehenden oder früheren Kundenbeziehungen sowie zur Frage geben, ob eine Kundenbeziehung dazu überhaupt besteht. Und Spahn lässt versichern, dass ihm die Sparkasse marktübliche Konditionen gegeben habe.
Ja, und wenn man das so hört, dann ist ja die Aktion, die man damals mit dem Bundespräsidenten Christian Wulff gemacht hat, fast eine Marginalie dagegen, der sich eben halt durch seine Verbindung mit der NordLB etwas günstigere Hypothekenzinsen hat aushandeln lassen. Und dann gab es ja diesen riesen Zoff, den er hat, und er musste zurücktreten. Durch die Medien ist er geschossen worden. Das, was damals dem Christian, und das ist, Wulff passiert ist. Und ich bin nun wirklich kein Freund dieser parlamentarischen Demokratie. Das bin ich wirklich nicht, weil ich gerne eben halt volksnahe Politik mag, wo auch das Volk etwas zu sagen hat. Aber wenn ich das vergleiche heute mit dem einfach hier, was hier gesagt wird über den Bundesgesundheitsminister, da sind das wirklich Marginalien dagegen damals. Daran sieht man, wie die Welt sich ins weitere Dunkel reingeschraubt hat. Und das, was damals noch ein Riesenskandal war, ist heute mittlerweile der Standard geworden.
Ja, und in den USA, wir wechseln jetzt mal das Pferd und reiten gen Westen, also jedenfalls aus eurer Sicht, wir sind schon da. Wir müssen in den Süden. Ja, und da wissen wir ja, Donald Trump als ehemaliger US-Präsident hatte schon im Vorfeld seiner Präsidentschaft versprochen, den Sumpf in den USA auszutrocknen, den Deep State auszuhebeln. Und es kommen immer mehr Ungereimtheiten doch ans Licht der Öffentlichkeit, was die Wahlbetrugsszenarien in nahezu allen US-Bundesstaaten angeht. Die arbeiten sich da Schritt für Schritt durch. Da gibt es auch eine ganze Menge guter Meldungen, gut in dem Sinne, dass aufgedeckt wird, wie hoch der Wahlbetrug war. Hunderttausende Stimmen, die aus dem Nichts erschienen sind, alle für Joe Biden gezählt waren, die plötzlich wertlos sind, weil im Prinzip es auf eine Neuwahl irgendwann hinauslaufen muss. Aber es ist eine Frage der Zeit, bis die dahin kommen. Und Trump hatte ja auch versprochen, den Sumpf der Menschenrechtsverletzungen, des Menschenhandels, der versteckten Kindermisshandlungen und so weiter zu beleuchten und auszutrocknen. Und in dem Zuge ist tatsächlich auch ein sehr erfolgreicher Schritt gelungen, offenbar, denn innerhalb von 2 Tagen sind 2 US-Gouverneure, also 2 Chefs von 2 Bundesstaaten der USA, zurückgetreten. Beide von den Demokraten, also gezählt zu Joe Bidens Lager. Und beide wegen sexuellen Missbrauchs und anderer Abartigkeiten. Vorgestern ist ja der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, aus dem Amt getreten, nachdem eine Untersuchung ergeben hatte, dass er mindestens 11 Frauen sexuell belästigt haben soll. Und heute ist zurückgetreten der demokratische Senator des Bundesstaates Arizona, Tony Navarrete heißt er, wegen Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Er war in Untersuchungshaft, war gestern gegen eine Kaution von 50.000 US-Dollar freigelassen worden und hat danach seinen Rücktritt angekündigt. Und in Anbetracht der schwerwiegenden Vorwürfe war dies die richtige Entscheidung, heißt es in einer Erklärung der republikanischen Senatspräsidentin und der Vorsitzenden der Demokraten im Senat. Rios und Fan heißen die oder umgekehrt. Und die Gerichtsdokumente beschreiben das Ausmaß des angeblichen sexuellen Missbrauchs. Angeblich muss man ja noch sagen. Er wird nämlich beschuldigt, der Herr Navarrete, einen Jungen, mit dem er zusammengelebt hat, über einen Zeitraum von mehreren Jahren wiederholt missbraucht zu haben. Der heute 16-jährige Junge hat den Ermittlern gegenüber die Aussage gemacht.
Tja, und das, was man daraus interpretieren kann, sind dann durchaus günstige Aussichten. Und das ist die gute Nachricht an der ganzen Geschichte. Donald Trump arbeitet nach wie vor vermutlich mehr als der amtierende Präsident, wenn ich mir so seine Vorträge so ansehe oder seine Pressekonferenzen und so weiter. Da wird es spätestens deutlich, wenn man die vergleicht mit dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump. Und Donald Trump ist jetzt in der Versenkung vermeintlich verschwunden. Aber ich glaube, da laufen ganz, ganz starke Aktivitäten im Untergrund. Und das wissen sie auch dort im Deep State und in den anderen Strategien, die sie haben dort, ob das Pentagon ist oder sonstige Strukturen, Lobbyisten, NGOs und so weiter. Nein, hier können wir deutlich erkennen, dass die großen Schlagzeilen, die uns oft runterhauen, rüstet euch und erschrecket, wie wir immer so oft hören, es kommt auf der anderen Seite, der Baum, der fällt, macht mehr Lärm als ein Wald, der wächst. Und dieser Wald wächst heran und von unten rum wird das Ganze gesäubert und das sind durchaus günstige und förderliche Aussichten für uns alle auf dieser Welt.
Ja, Trump hat einfach eine Saat gelegt und die geht auf und das morphogenetische Feld, das er auch mitentwickelt hat. Das hat ganz schön Kraft bekommen. Und wir wissen ja auch, das Licht und das Dunkel kämpfen gegeneinander. Und im Feinstofflichen ist es auch so, dass die dunklen morphogenetischen Felder, die ja weiter durch Angst und Druck angereichert werden sollen, genau von diesen Leuten, die hier diese Impfpflicht einführen wollen, dass die zur Seite geschoben werden von den Menschen hier, wie wir das hier haben. Wir haben hier zum Beispiel ich habe vorhin erwähnt, den Gouverneur der Republikaner von Florida, Ron DeSantis, und der hat auch eine kurze Rede gehalten. Da lese ich einmal hinein. Ich habe es euch auch eingestellt heute schon. Also Joe Biden sagt, er hat sich dazu hinreißen lassen, Florida wegen der Covid-Maßnahmen herauszufordern. Und er sagt, dieser Mann, der für das Amt des Präsidenten kandidiert hat, also er wird von diesen Leuten nicht als Präsident bezeichnet. Mhm. Von den Republikanern sagen nur noch wenige Präsident Biden, sondern das sind dann solche Redewendungen wie der Mann, der für das Amt des Präsidenten kandidiert hat, indem er sagte, er würde das Virus ausschalten. Was hat er getan? Er hat mehr Viren aus der ganzen Welt importiert, indem er die Südgrenze geöffnet hat. Dann sagt er, jeden Monat strömen Hunderttausende von Menschen über die Grenze und sie kommen natürlich nicht nur aus Mexiko, sie kommen sogar selten aus Mexiko, über 100 verschiedene Länder. Und dann sagt er, aber warum ist Biden jetzt so aufgeregt über Florida? Denn seine Lösung ist, und die will er ja über ganz USA verhängen, dass die Regierung die Kindergärtner zwingen soll, in der Schule Masken zu tragen. Er ist nicht der Meinung, dass die Eltern ein Mitspracherecht haben sollten. Er denkt, das sollte eine Entscheidung der Regierung sein. Nun, sagt DeSantis, ich kann Ihnen sagen, dass in Florida die Eltern für diese Entscheidung zuständig sein werden. Andreas, das klingt für mich wirklich auch erleichternd, dass da die Gouverneure noch entscheiden können, was in ihren Bundesländern passiert, während Frau Merkel ja 16 Ministerpräsidenten der Länder praktisch dastehen lässt wie dumme Buben und Mädchen.
Ja, das sind die Unterschiede. Ja, wir sehen natürlich auch, dass die Menschen, die sich nicht dieser Strömung, dieser Weltherrschaft anschließen, die hier ganz deutlich erkennbar wird durch eine einheitliche Aussage, dass sogar die einzelnen Staatschefs sogar wortwörtlich dieselben Sätze mit demselben Kommatas, mit denselben Pausen und so weiter ins Mikrofon als Ansprache an ihre Völker eben halt ausgetragen haben, so wie wir es schon gesehen haben. Das sind alles letztendlich Strukturen, die auch Mitläufer heranzüchten. Mitläufer sind aber nicht unbedingt jetzt die Intelligenteren, sondern eben halt mehr Mitläufer, die so eben halt im Standard mitschwimmen. Während diejenigen, die sich kritisch äußern, und da geht es gar nicht darum, ob sie mit ihrer Ansicht Recht oder Unrecht haben, aber sie sind selbstständige Denker. Und diese selbstständige Denker haben nachweislich eine weitaus höhere Energie, um auch ein morphogenetisches Feld anzureichern. Und das kann durchaus sein, wir sehen es ja gerade, dass eine Gruppe von unter 1% Mächtigen unter 1% über 99% der Ohnmächtigen steuern kann. Das kann aber auch eben halt im umgekehrten Fall laufen. Wenn nämlich sich eine Elite herausbildet, die auch vielleicht diesem Begriff würdig ist, nämlich der Freidenker und selbstständigen Denker, dann sind sie in der Lage, eben halt auch mit einer relativ kleinen Anzahl, und das ist nicht 1%, sondern meinetwegen 20 oder 30%, die gesamte Welt wieder in eine richtige Bahn zu bringen. Und das in Verbindung mit dem, was wir aus den grünen Büchern im Lichte der Wahrheit nachlesen können, nämlich die Gesetze der Natur, die hier vor unseren Augen wirklich 1:1 ablaufen. Wenn man diese Architektur der Schöpfung verstanden hat und sich damit beschäftigt, dann erleben wir hier etwas Großartiges. Ich bin jeden Tag immer wieder begeistert über die Art und Weise genau dieser Vorgänge, die dort stattfinden, die man 1:1 einordnen kann. Und das, was für den Unkundigen, der das eben nicht kennt in dieser Form, so wirr aussieht, durcheinander und alles bröselt und irgendwie weiß keiner mehr, was los ist und alles geht in ein völliges Chaos. Nein, es ist kein Chaos. Das ist eine kontrollierte Richtung, die chaotisch wirkt, aber durchaus in die richtige Richtung geht. Wichtig ist, dass jeder Einzelne dabei gut steht und es gibt einige Leute, die eben halt diesen ganzen auch Unsinn nicht mitmachen.
Ja, und es klingt auch dann gleich anders, wenn die sprechen. Also DeSantis sagt weiter, Joe Biden ist auch der Meinung, dass Impfungen von der Regierung vorgeschrieben werden sollten. Erinnert mich ein bisschen an die Geschichte vom Oberaffen, die wir neulich mal vorgelesen haben. Und dass man einen Impfstatus vorweisen muss, um an der Gesellschaft teilhaben zu können. In Florida sind wir sehr stolz auf unsere Strategie Seniors First, also die Alten zuerst. Und er sagt, wenn man sich die Sterblichkeitsrate von Senioren in Pflegeheimen anschaut, ist sie dramatisch gesunken, aber wir haben von Anfang an gesagt, dass wir die Impfung allen zur Verfügung stellen, aber wir werden sie niemandem vorschreiben. Letztendlich ist es die Entscheidung des Einzelnen, ob er es tun möchte. Dann sagt er weiter, Joe Biden lehnt die Wissenschaft ab, weil er die Tatsache leugnet, dass Menschen, die sich von Covid erholen, eine langanhaltende Immunität haben. Und das ist immer wieder bewiesen worden. Auch hier sind die Daten sehr eindeutig. Seine Vision ist also, wie in New York City, dass Restaurants jungen Kindern den Zutritt verbieten sollten, weil sie nicht geimpft werden können. Und gesetzestreue Bürger müssen einen Nachweis über ihre medizinischen Unterlagen erbringen, nur um ins Fitnessstudio zu gehen oder eine Veranstaltung zu besuchen oder einfach nur, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Er, Joe Biden, will das. Aber wenn man wählen will, hält er es für eine zu große Belastung, für einen Lichtbildausweis, den vorzulegen, wenn man wählen geht. Also zwar kein Wählerausweis, aber seine medizinischen Papiere muss man vorlegen, um ein normales Leben führen zu können. Er sagt, das kann doch nicht wahr sein. Und dann fügt er an, entweder wir haben eine freie Gesellschaft oder wir haben einen biomedizinischen Sicherheitsstaat. Und ich kann Ihnen sagen, Florida, wir sind ein freier Staat. Die Menschen werden die Freiheit haben zu wählen, ihre eigenen Entscheidungen über sich selbst, über ihre Familien, über die Ausbildung der Kinder und darüber, wie sie ihr Essen auf den Tisch bringen können, zu treffen. Und Joe Biden schlägt vor, dass man, wenn man keine Abschottungspolitik betreibt, also Lockdown, aus dem Weg gehen sollte. Also er sagt ganz klar Absage an alle Regierungsentscheidungen von Herrn Biden.
Ja, aber das Interessante ist, dass er es eben argumentiert und mit Fakten unterlegt. Und das unterscheidet die stromlinienförmige Regierungspolitik, und zwar in allen Ländern, und die kritischen Argumente dagegen. Das heißt, die Regierung arbeitet nach einem einfachen psychologischen Muster. Sie behaupten, ohne zu belegen. Und die Belege, die sie zusammenbringen, werden willkürlich zusammengestellt, wenn sie dann irgendwelche Belege haben wollen, die man dann relativ schnell oder sogar sofort schon von vornherein widerlegen kann. Die Kritiker allerdings, das ist ganz deutlich, die sind natürlich noch in der Minderheit. Zumindest glauben sie das. Ich glaube sogar, ein Großteil der Kritiker ist sogar, ich kann mir sogar vorstellen, dass sie in der Mehrheit sind. Es wirkt durch die mediale Veröffentlichung, denn wer die Medien in der Hand hat, der bestimmt natürlich auch die veröffentlichte Meinung. Und da die meisten Mitläufer sind, schließen sie sich den Meinungen an. Sie durchdenken ja in den meisten Fällen überhaupt nicht, was sie da medial um die Ohren gehauen bekommen. Aber die Kritiker arbeiten mit Argumenten und mit wissenschaftlichen Daten und die Regierungen eben halt nur noch mit Behauptungen. Und das ist mir sehr auffällig geworden, dass die einfache Behauptungen oft genug wiederholt, einfach zur sogenannten Wahrheit führt, aber damit wird es immer noch nicht zur Wahrheit. Und da gibt es die Gesetze der Natur mit dem rückschlagenden Pendel, das Gesetz der Wechselwirkung, und das steht bevor. Und deshalb bin ich ganz heiter heute, wenn ich das höre, dass gerade dieser Sumpf durch Trump und eben halt seine Administration, die offenbar weiterarbeitet, genauso wie als er im Weißen Haus gestanden hat. Er macht einfach weiter, habe ich das Gefühl. Die Menschen kriegen es nur nicht direkt mit, sondern indirekt mit. Die Auswirkungen sind aber ganz deutlich sichtbar.
Ja, und er ist nicht der Einzige, dieser Herr Trump oder Herr DeSantis. Wir wissen ja inzwischen, dass über die Hälfte der US-Bundesstaaten eben die Lockdown-Maßnahmen aufgehoben hat. Natürlich, neulich schrieb wieder jemand, ja, aber hier sind Behörden, beziehungsweise hier gibt es auch Unternehmen, die eben doch eine Maskenpflicht vorschreiben. Ja, das können die dann selber entscheiden. Aber wenn eine Regierung nicht dahinter ist und sagt, ihr müsst das machen, dann kann man wirklich von freiheitlicheren Maßnahmen sprechen. Und ein weiterer US-Abgeordneter der Republikaner, Rand Paul, hat zum Widerstand ganz öffentlich aufgerufen, in mehreren Videos, aber in einem ganz konkreten. YouTube hat ihn jetzt auch überall gesperrt. Und er sagt, wir werden keine Masken tragen. Herr Biden, Sie können nicht alle von uns festnehmen. Und er sagt, es ist Zeit für uns, Widerstand zu leisten. Sie können nicht alle unsere Kinder von der Schule fernhalten. Sie können nicht jedes Regierungsgebäude geschlossen halten, obwohl ich eine lange Liste von solchen habe, die Sie schließen könnten und vielleicht auch schließen möchten. Und dann sagt Rand Paul, wir müssen Ihre Auflagen nicht akzeptieren, Ihre Lockdowns, Ihre ganze schädliche Politik der ganzen kleinen Tyrannen und Bürokraten. Wir können einfach sagen, nein, nein, nicht schon wieder. Präsident Biden, wir werden die Auflagen Ihrer Behörden nicht akzeptieren und ebenso nicht die Schritte in Richtung Lockdown, von denen wir hören. Niemand sollte den wissenschaftsfeindlichen Maskenauflagen der staatlichen Gesundheitsbehörde CDC Folge leisten. Wenn Sie erneut die Bundesbehörden schließen wollen, von denen viele noch nicht einmal zur Arbeit zurückgekehrt sind, werde ich jedes Gesetz, das in den Senat kommt, stoppen mit Änderungen. Anträgen, damit sie kein Geld bekommen, solange sie nicht anfangen zu arbeiten und so weiter. Ich stelle das gleich noch mal ein, dass ihr das auch vielleicht euch kopiert und es gibt ein Video dazu, das stelle ich euch auch ein, damit ihr auch vielleicht diese Argumentation Andersdenkenden, die an einer Diskussion interessiert sind, bitte nicht missionieren, sondern offene Unterhaltung ist immer besser, damit ihr Argumentationsmaterial habt. Denn Joe Biden hatte ja gestern bei einer Pressekonferenz gesagt, dass er prüft, ob er die Maßnahmen der Gouverneure der Bundesstaaten, die Maskenmandate verboten haben, außer Kraft setzen kann. Und ein Reporter hatte Joe Biden gefragt, ob denn bestimmte Gouverneure wie DeSantis aus Florida oder Abbott aus Texas, die ein Verbot verhängt haben von Masken, über präsidiale Befugnisse zum Eingreifen verfügen und ob Joe Biden dies tun könne. Und er sagte, Biden, wenn ein Schuldirektor in meiner Schule sagt, dass jeder eine Maske tragen soll oder die Schulbehörde dafür stimmt, wird der Gouverneur das annullieren und fügte hinzu, der Gouverneur hat die Autorität zu sagen, dass sie das nicht tun können. Ich finde das offen gesagt unaufrichtig und er glaube nicht, dass er die Macht habe, Gouverneure zu überstimmen, aber er fügte hinzu, wir prüfen es trotzdem. Ich kann es nämlich als Bundesbeamter schon tun.
Ja, Widerstand kommt ja von Widerstehen und wir sehen hier Abgeordnete in USA, die ganz deutliche Worte finden und sagen, wir lassen es mit uns nicht machen. Und das wünschte ich mir natürlich auch gerade in einem solchen Gebiet wie Deutschland, die ja historisch wirklich gebeutelt sind in ihrer gesamten Lebensexistenz eigentlich schon über Jahrhunderte genau genommen sogar. Und da gibt es nur ganz wenige ausnahmeerprobte Experten. Ich denke da an Dr. Peter Böhringer, der gerade als finanzpolitischer Experte im Haushaltsausschuss eine höchste Kompetenz wirklich hat. Das muss man einfach so sagen. Es geht hier nicht um Parteizugehörigkeit, sondern um Kompetenz. Und ich muss ehrlich sagen, das, was er da ganz klar auch aufruft, das sind deutliche Aussagen, er belegt sie mit Fakten und er sagt, wo bleibt der Widerstand? Er ruft auch zum Widerstand auf der Medienfunktionäre, der Journalisten, er ruft dazu auf, der Politiker, auch der Unternehmerverbände, der ganzen Lobbyisten, die endlich irgendwo auf die Beine hochkommen und sagen, es reicht, es kann so nicht weitergehen, dass eine kleine oligarchische Clique, die sich per Ermächtigung an die Macht gehievt hat, im Prinzip einen gesamten Wirtschaftsstandort mit Wissen und Wollen, also vorsätzlich, ruiniert. Und das findet gerade statt. Und das führt natürlich zu unglaublichen Verwerfungen bei den Menschen, die man da erwarten muss. Und man kann sich nur wünschen, dass mehr Menschen dieser wirklich Liga aufstehen und sagen, es reicht. Die Abgeordneten hätten auch die Möglichkeiten, etwas zu tun, aber sie tun es eben halt nicht. Selbst wenn sie eingebunden sind in irgendwelchen Strukturen, wo sie Angst haben, aufzufliegen, wenn es plötzlich heißt, sie gehen jetzt gegen an. Man ist ja auch oft erpressbar, wenn man nicht das macht, was man eigentlich machen möchte. Die Zeit ist jetzt, wo man wirklich sagen muss, ich habe Kinder, ich habe Enkel, ich habe verwandte Menschen, die mir wirklich lieb und teuer sind. Ich kann es jetzt von meinem Gewissen nicht mehr verantworten und ich baue jetzt mein Karma ab. Und glaubt mir eines, liebe Freunde in diesen hohen Positionen, es wird euch gedankt, 100%.
Wie, es wird euch gedankt?
Indem man tatsächlich genau das macht, dass man seinem Herzen folgt, dass man auf seinen Geist hört. Und der Geist zeigt sich ja auch in dem Gewissen. Und das Gewissen klopft ständig hinten an der Schädeldecke an und sagt, Junge, machst mit, darfst du das eigentlich noch? Und es gibt die Gesetze der Natur und da gibt es die Wechselwirkung. Und wenn man etwas Gutes tut, kommt etwas Gutes zurück. Wenn man etwas Schlechtes tut, kommt etwas Schlechtes zurück. Das Schlechte muss jetzt langsam mal an die Seite und das Gute sich wieder durchsetzen.
Ja, das Gute muss nur erstmal erkannt werden von so manchen Betonköpfen.
Es wird von mehr erkannt, als man glaubt. Das ist mehr oder weniger ein Verdrängungsmechanismus. Wenn man sich einfach mal hinsetzt, einfach mal nachts am besten unter einem Sternenhimmel und lässt mal diese Großartigkeit auf sich wirken, ich glaube, dann kann man vielleicht auch sich selbst als beseeltes Wesen neu einordnen und sich überlegen, ob man weiter irgendeine kleine, mickrige Funktion auf dieser Erde durchsetzt, nur um an der Krippe zu bleiben.
Du hast in allem, was du sagst, zu 100% recht. Aber wenn ich mir in diese Glasmurmeln, wenn ich da versuche hineinzugucken, was so manche Politiker ihre Augen nennen, dann befürchte ich, dass es beseelte Menschen sind. Natürlich hat jeder eine Seele, das steht ja außer Frage. Aber das ist zugeschüttet.
Ja, die Seele findet sich nicht im Verstand wieder. Auch wenn man bei manchen Menschen durch die Glasmurmeln direkt hinten auf die Schädeldecke durchgucken kann, das sagt immer noch nichts aus. Gewissen und wirklich die Intuition, das haben alle Menschen mit ihrem Geist. Und da können sie spüren. Und man kann sich nicht rausreden, naja, tut mir leid, ich war einfach zu doof. Also spätestens, wenn man hinübergeht und für seine Taten in seinem Leben gerade stehen muss, dann kann man sich mit solchen Dingen nicht rausreden. Dann kommt die Wahrheit an den Tag. Und sie wird immer bitterer, je länger man die Zeit verstreichen lässt und nichts tut, wenn man weiß, dass es nicht in Ordnung ist.
Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte ja auch keinen schlechten Job damals. Tagesschau, ARD-Promi, eigene Talkshow. Aber als ich festgestellt habe, ich kann es mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren, wusste ich, jetzt kommt ein harter Weg. Aber ich habe immer nach oben geschaut, war im Gottvertrauen. Naja, okay, heute sitze ich mit dir hier im Wald.
Ja, ich habe das übrigens ähnlich erlebt, als ich Unternehmer war und das war gar kein ganz kleines Unternehmen und ich hatte dann meine entsprechenden Untergeordneten, in Klammern Untergeordneten, Direktoren oder Manager oder Vorstände und so weiter und ich habe dann irgendwann auch mit meinem Gewissen zu tun gehabt und habe festgestellt, diese gesamte Finanzstruktur, dieses gesamte Financial Engineering, was ich mache, wem dient das? Ich habe mir Fragen gestellt und so weiter und das ist dann natürlich kontraproduktiv für ein Unternehmen und ich merkte dann, dass der Widerstand aus meinen eigenen Reihen natürlich kam und zwar auch nicht aus Bösartigkeit, sondern natürlich auch aus der Angst heraus, irgendwann eventuell seinen Laden nicht mehr führen zu können. Ich weiß noch, wie jemand zu mir sagte, wenn das kommt, wie du dir das wünschst, lieber Andreas, dann hat unser Unternehmen als Finanzplaner überhaupt keine Möglichkeit mehr weiter zu existieren. Und als ich dann gesagt habe, das wäre der größte Tag meines Lebens, wenn ich meinen Laden abmelden kann, weil ihn keiner mehr braucht. Da hatte ich natürlich was gesagt und das macht natürlich dann auch die Leute nachdenklich und von da an kommt dann irgendwann der Punkt, wo man sich dann mit seinem Rückzug beschäftigen muss.
Gut, aber du hattest natürlich einen geordneten Rückzug, ja. Relativ geordnet. Bei mir war es ein Absturz von 100 auf 0 und das würde natürlich auch dem einen oder anderen Politiker blühen, wenn der jetzt sagen würde, sorry, ich war irgendwie auf dem falschen Weg und ich möchte hier mal was klarstellen. Aber es zahlt sich trotzdem aus, weil natürlich geht man dann durch eine anstrengende Zeit, baut, wie du immer so schön sagst, eine Menge Karma ab, kann sich neu positionieren, mit dem Licht in Verbindung sein, mit oben, mit den Helfern und kann neu anfangen. Und dann ist man eigentlich schon aus der alten, falschen Welt raus und ist im Aufbau.
Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich habe es auch nie bereut, damals auszusteigen, auch wenn das für mich natürlich auch eine neue Situation war. Und ich bin ja im alten System gelobt worden von allen Führenden. Ministerpräsident hat geschrieben zu Jubiläen oder irgendwelche Minister aus Bonn damals noch haben uns geschrieben, wenn irgendeine Betriebsfeier war oder wir ein neues Firmengebäude eingeweiht hatten oder sonst irgendwelche Dinge. Und von denen habe ich dann mein Lob bekommen. Das bekomme ich heute von denen nicht. Bei denen bin ich geächtet und damit natürlich auch relativ über die Medien bezogen. Aber wir kriegen heute so wunderbare E-Mails von ganz einfachen Menschen, die einfach Danke sagen und glücklich sind und uns wirklich einfach nur wertschätzen für das, was wir tun. Und das ist der größte Dank, der einem eigentlich wirklich geschehen kann.
So, und jetzt, ich schließe mich den Worten meines Vorredners ohne Einschränkung an. Und jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Und das Thema ist Bargeld. Wir reden ja hier die ganze Zeit darüber, dass Bargeld soll abgeschafft werden. Und die EZB hatte also eine große Studie in Auftrag gegeben. Und diese Studie hat bemerkenswerte Ergebnisse erbracht, aber weil sie so bemerkenswert ungefährlich waren, hat man diese Studie offenbar in die Versenkung verschwinden lassen. Norbert Hering hat hier einen Artikel geschrieben, der auf seiner Webseite veröffentlicht wurde zum Thema Bargeld. Und das Ergebnis der Studie, die Studie heißt übrigens Catch Me If You Can. Assessing the risk of SARS-CoV-2 transmission via Eurocash. So, und da heißt es, das SARS-CoV-2-Virus, denn es hieß ja schon am Anfang, Bargeld muss abgeschafft werden, weil es einer der größten Virusüberträger ist. Da heißt es ja aber in der Studie, das SARS-CoV-2-Virus wird nur in sehr geringen Mengen von Bargeld auf den menschlichen Finger übertragen. Die Mengen liegen unter dem, was nötig wäre, um infektiös zu sein, sodass das Risiko einer Übertragung sehr gering ist. Zitat Ende. Hering sagt, dabei ist es durchaus nicht unüblich, dass die EZB Pressemitteilung auf Studien hinweist, die sie veröffentlicht. Erst am Vortag hatte sie das zu einer anderen Studie zum Thema Target-Zahlungsverkehrssystem getan. Ein Thema, bei dem die Wahrscheinlichkeit, dass viele Medien das aufgreifen, sehr viel geringer ist. Auf jeden Fall ist bemerkenswert noch der folgende Satz aus den Schlussfolgerungen durch das, was er auslässt. Da heißt es, die Bargeldzahlungen wurden jedoch teilweise aufgrund von Befürchtungen einer Ansteckung durch Bargeld reduziert, die wahrscheinlich durch Medienberichte und Empfehlungen der Behörden noch verstärkt wurden.
Ja, also ich meine, das liegt wirklich auf der Hand. Also ein Geldschein, der übrigens angefasst wird, der kommt dann irgendwann in ein Portemonnaie und bleibt da manchmal tagelang liegen. In der Zeit ist da sowieso nichts mehr an Mikroben neu dazugekommen und da passiert auch nicht mehr so wirklich viel. Wenn ich das mal vergleiche mit einer einfachen Türklinke und die irgendwo in einen Laden reingeht oder in irgendeinen sonst was reingeht und wenn ich sehe, wie viele Leute auf diese Türklinke fassen mit ihren Händen, die permanent neue Viren, neue Bakterien, neue Pilze, also Mikroben in der Überschrift, dort auf dieses Ding einbringen. Keiner kommt auf die Idee, die Türklinken jetzt in irgendeiner Form abzuschaffen. Aber Bargeld ist das Hauptproblem. Nein, es geht um ganz andere Dinge. Ich bin Norbert Hering da sehr, sehr dankbar. Ein ganz brillanter Finanzexperte, der das Herz am rechten Fleck hat und eben halt auch den Mensch übrigens als geistiges Wesen mit integriert in seinen Überlegungen. Das spürt man sehr deutlich bei seinen Strukturen. Er ist also nicht nur sachlich, sondern sachlich und auch mit seiner Intuition immer verbunden. Das muss man hier an der Stelle wirklich mal sagen. Ich schätze ihn sehr. Und das, was er hier deutlich macht in seiner klaren analytischen Art, ist natürlich, dass Bargeld soll abgeschafft werden. Und das ist natürlich eine Situation, die albern ist, weil es heißt dann immer die Argumentation, da werden kriminelle Geschäfte mitgemacht oder es geht eben halt um diese Bakterien, die angeblich übertragen worden seien. Also die kriminellen Geschäfte werden heute mit ganz anderen Methoden gemacht. Da braucht man diese ganzen Dinge nicht mehr. Zumal ja die kriminellen Geschäfte, die meisten übrigens legal sind und über ganz normale Banken abgewickelt werden. Wenn ich dran denke, dass zum Beispiel eine Bundesregierung absegnet, dass schweres Waffengerät in Drittländer transportiert werden, womit Menschen massenweise ermordet werden, halte ich das moralisch für kriminell. Aber rechtlich ist es natürlich völlig in Ordnung. Und da werden die Überweisungen ganz normal auf die Sparkasse oder eben halt auf die Deutsche Bank überwiesen. Also diese Doppelmoral, die ist ja wirklich klar.
Also Hering sagt, es ist eine Kampagne der Finanzbranche, das Bargeld als schmutzig und gefährlich darzustellen. Und es gibt natürlich weitere Punkte in dieser Studie, die erst recht nicht weitergegeben oder veröffentlicht werden. Und er hat da noch einen Teil übersetzt. Ich will da nur einen Punkt herausgreifen. Da in dieser offiziellen Studie der EZB heißt es, Bargeld wird in allen Krisensituationen als sicherer Hafen angesehen, auch bei der Covid-19-Pandemie. In unsicheren Zeiten neigen die Menschen dazu, ihre Bargeldbestände vorsorglich zu erhöhen, um auf alles vorbereitet zu sein, was kommen mag. Wie gezeigt, ist der Anstieg der Gesamtnachfrage nach Bargeld während der Pandemie im Vergleich zu den Vorkrisenjahren außerordentlich hoch, was vor allem auf eine höhere Nachfrage der Bürger des Euro-Raums nach Wertaufbewahrung zurückzuführen ist. Die Bargeldzahlungen wurden jedoch teilweise aufgrund von Ängsten vor einer Ansteckung durch Bargeld reduziert, die wahrscheinlich durch Medienberichte und Empfehlungen der Behörden noch verstärkt wurden.
Ja, und damit ist es auch auf den Punkt gebracht, das ist doch logisch. Gerade im Rahmen der Cyberproblematik, wir haben das in diesem Polygon-Manöver gerade gesehen, dort in der Schweiz mit der Sparebank, mit der russischen und so weiter. Wir müssen hier permanent damit rechnen, dass die ganz normalen Zahlungsüberweisungen, auch Internetausfälle oder eben halt den berühmten Blackout, den wir erwarten. Wir dürfen das nicht vergessen. Der steht wirklich wie ein Damoklesschwert über uns die ganze Zeit. Und wenn man dann nicht mal mehr in der Lage ist, Strom zu produzieren, sein Essen warm zu machen und so weiter und dann noch nicht einmal ein bisschen Geld hat, womit man sich eventuell bei jemandem etwas kaufen kann, dann wird es wirklich eng. Und was sich hier wieder bewahrheitet, das, was die Regierung und die Macher letztendlich wollen, ist immer das Gegenteil von dem, was den Menschen dient. Und das zieht sich ja wie ein roter Faden durch. Warum nicht hier?
Ja, und du hast es jetzt angesprochen, Thema Blackout. Wir werden nicht müde, darüber zu berichten. Wir wissen, dass das Stromnetz in Deutschland, aber auch inzwischen in anderen Ländern zu schwach ist, um auf das zu reagieren, was an Anforderungen ins Haus steht. Und wir haben eine Meldung aus Russland übersetzen lassen, die mir auch nicht ganz uninteressant erscheint. Nämlich es geht um das Nachbarland in Polen. Oder nicht in Polen, sondern das Nachbarland Polen. Und die Überschrift dieses Artikels heißt, die aufkommende Krise zwingt Polen, nach Russland zu schauen. Also irgendwie ist doch Polen in der EU, oder?
Polen ist in der EU, ja.
Mhm. Dürfen die das denn, frage ich mich. Also ich lese mal vor, was hier steht. Die Europäische Union ringt wegen Polen die Hände. Die Kohlebergwerke und Kohlekraftwerke Polens werden in den nächsten Jahren geschlossen werden müssen. Es besteht die Gefahr, dass das Land ohne eigene Stromversorgung dasteht und dass nur Kernkraftwerke das Land retten können. Die Bedrohung ist sehr ernst und in Polen gibt es bereits Stimmen, dass nur Russland das Land vor dem Energiehunger retten kann. Und wie kann sie das tun, fragt man sich dann. Also Polen wird von der Kohle gehalten. Das ist das Motto der polnischen Bergleute, das die Bedeutung der Kohleindustrie für die Wirtschaft des Landes umfassend beschreibt. Obwohl die besten Zeiten des polnischen Steinkohlebergbaus, der in den 80er Jahren fast ein Fünftel der weltweiten Kohleproduktion ausmachte, längst vorbei sind, ist er nach wie vor ein entscheidender Sektor für den polnischen Energiesektor. Und da heißt es, der Anteil der Kohle am Energiemix des Landes beträgt bis zu 80%. Eine Zahl, die für andere europäische Länder undenkbar ist. Außerdem produziert Polen nicht nur selbst viel Kohle, nämlich 2018 waren es 122 Millionen Tonnen, sondern ist auch ein wichtiger Importeur. 2019 hat Polen zum Beispiel 18 bis 19 Millionen Tonnen Kohle importiert, wobei 70% davon nach Russland gekommen sind. Anfang letzten Jahres kündigte der stellvertretende polnische Premierminister Jacek Sasin jedoch an, dass die staatlichen Unternehmen des Landes auf russische Importe verzichten würden. Tja, und die Gründe für diese Entscheidung waren weit entfernt von der Ideologie, die in den polnisch-russischen Beziehungen einen so wichtigen Platz einnimmt. Die Forderung, keine Kohle mehr aus dem Ausland zu kaufen, wurde von den polnischen Leuten vorgebracht, die unzufrieden damit waren, dass große Importe die heimische Produktion behinderten und so weiter. Aber jetzt kommen wir nochmal zu dem Hauptproblem. Die Klimapolitik der EU verlangt, dass die Kohlekraftwerke und Bergwerke geschlossen werden sollen und müssen. Bis 2030 am liebsten schon alles. Hier heißt es aber, es wurde beschlossen, alle polnischen Bergwerke bis 2049 auslaufen zu lassen. Den Anteil der Kohle im Energiesektor in diesem Jahrzehnt auf 37-56% zu reduzieren. 2036 soll das leistungsstärkste Kohlekraftwerk Europas, Belchatow, in der Woiwodschaft Łódź abgeschaltet werden. Und nachdem die EU im April dieses Jahres höhere Verpflichtungen zur Bekämpfung des Klimawandels beschlossen hat, wird Polen möglicherweise noch größere Zugeständnisse machen müssen. Also auch Treibhausgasemissionen muss verringert werden und so weiter. Andreas, aber jetzt heißt es, dass wenn das jetzt alles so eintreten wird mit Polen und den Kohlekraftwerken, dass man sich jetzt dann der Kernkraft wieder zuwendet.
Ja, natürlich, das ist das offenbare Ziel und das ist ja nicht ganz neu. Also Russland steht da natürlich schon in den Startlöchern und redet ja davon, in Kaliningrad eventuell dort ein eigenes Atomkraftwerk zu bauen. Und das hatten wir auch schon mal 2010 in den baltischen Staaten, Litauen, Lettland und Estland, dass man dort auch gesagt hatte, dass man in den baltischen Gebieten dort eine neue Atomkraft-Ära aufbaut, um dann Polen dann entsprechend mit zu versorgen. Aber es war schwierig, dann damals außerhalb von Kaliningrad dort noch Stromabnehmer zu finden. Und deshalb hat man das dann wieder eingestellt. Man muss sich einfach die Karte ansehen. Und ich glaube, da möchte ich mal ganz kurz was sagen. Wenn wir uns mal die Landkarte ansehen von Polen und wir sehen uns dann auch mal Russland an oder eben halt, wie ich das immer mache, auf meinem großen Globus. Bitte guckt euch bitte mal an, wo Kaliningrad eigentlich liegt. Das ist das ehemalige Königsberg, Ostpreußen. Und es ist wichtig zu erkennen, dass das eine Enklave ist, ein russisches Gebiet auf polnischem Land gewissermaßen. Und das ist natürlich nicht richtig, weil es ist russisches Gebiet, ehemals deutsches Gebiet und ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg so den Russen zugefallen. Und Kaliningrad ist wirklich eine sehr schöne Gegend und es ist auch eine militärisch-strategisch wichtige Struktur für Russland. Wenn man sich damit auseinandersetzt, dann wird erst einmal klar und ich habe festgestellt, dass gerade die westlichen Bürger viel zu wenig Vorstellungsvermögen zu haben, alleine über die geografische Struktur östlich von Europa. Und wenn man das Ganze mal versucht, sich reinzuziehen, aufzuladen, dann wird man auch relativ schnell feststellen, wie wichtig es ist, dass man sich mit diesem großen Nachbarn verträgt und mit diesen großen Nachbarn wunderbare Joint Ventures abschließen kann, also symbiotische Arbeitsbedingungen schaffen kann. Die Russen haben unglaublich viel Gas, die Polen haben Kohle. Man kann dort beispielsweise auch zwischenwirtschaftliche Beziehungen wunderbar aufbauen. Aber da gibt es ein Problem. Und das Problem ist Zentralismus. Und Zentralismus ist die EU, die wiederum durch die NGOs zusammengebaut wurde, ein Lobbykäse, der dort quasi in Brüssel sitzt, die letztendlich nur die Interessen der westlichen Industrie vertreten haben in der Vergangenheit. Denn jetzt bricht ja dieses Gefüge zusammen und wir können jetzt feststellen, und das ist das, was ich den Polen empfehlen würde, auf jeden Fall versuchen, mit dem Osten in guter Kooperation zu kommen. Ich glaube nicht, dass die Atomenergie die wirkliche Lösung sein sollte, denn die ist aus meiner Sicht nicht kalkulierbar. Aber man merkt auch, was die Polen in der Lage sind, durch ihre Lobby alleine in der Kohleindustrie ihre Interessen auch da noch mit durchzusetzen. In Deutschland wären diese ganzen Debatten überhaupt nicht möglich. Die bekommen einfach von der EU diktiert und Kanzleramt setzt um und da wird auch keine Gegenwehr in irgendeiner Form überhaupt akzeptiert oder auch nur angehört.
Auch nicht mehr erwartet. Also ich bin gespannt, ob die Polen deiner Empfehlung folgen werden. Du hast ihnen ja ganz klar gesagt, was sie zu machen haben. Ja, vielleicht mal noch aus diesem Artikel. Also man ist jetzt mit einer grundlegenden Alternative zur Kohleverstromung zugange. Nämlich es wurde beschlossen, Es wurde schon beschlossen, auf die Kernenergie zu setzen, die Polen bereits in der sozialistischen Zeit entwickeln wollte. Die Anfang des Jahres verabschiedete Energiestrategie sieht die Inbetriebnahme des ersten Kernreaktors im Jahr 2033 vor. Bis 2040 wird das Land über 6 Kernkraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 6 bis 9 GW ist Gigawatt?
Gigawatt,
ne? Verfügen. Mit einer geplanten Gesamtinvestition von 33,7 Milliarden Euro. Und im Wesentlichen entspricht die Strategie den Plänen, die einige Monate zuvor entstanden waren, als Polen eine Kernenergiepartnerschaft mit seinem wichtigsten strategischen Partner außerhalb Europas, den USA, vereinbarte. Das im Oktober letzten Jahres geschlossene 30-Jahres-Abkommen sieht vor, dass Polen US-amerikanische Nukleartechnologie im Wert von 18 Milliarden Dollar erwirbt. Natürlich stellten die Parteien fest, dass eines der Ziele des neuen Nuklearbündnisses darin besteht, die Abhängigkeit Polens von russischen Energiequellen zu verringern.
Ja, wir werden sehen, was passiert.
Ja, also das läuft auch. Die ersten konkreten Schritte sind jetzt schon übernommen. Andreas, was ich kurios finde in diesem Zusammenhang. Die Energiewende kam ja nach Fukushima 2011, wo es um ein Atomkraftwerk ging, das also leckgeschlagen ist und Meere verseucht hat, die Luft verseucht hat, die Gegend verseucht hat. Und man nicht zu Unrecht sagte, also auf diese Form der Energie noch zu setzen, kann sehr gefährlich für diese Erde werden. Wenn jetzt aber als nächster Schritt dann dieser Green Deal beschlossen ist, wo dann eben auch Kohlekraftwerke abgeschafft werden sollen. China baut gerade 600 neue, wie wir gehört haben, oder fast 1000 sogar. Die scheren sich darum gar nicht. Und dann aber die Alternative wieder Kernkraftwerkbau in Betriebnahme ist, da beißt sich ja die Katze gehörig in den Schwanz.
Ja, also ich wäre ja grundsätzlich sogar für einen Green Deal, wenn er eben halt den Menschen dienen würde und die Menschen nicht ausspucken, so wie wir das jetzt im Moment leider erleben müssen. Denn dieser Green Deal ist ja nichts anderes als jetzt der Zenit, den wir erreicht haben von Jahrhunderten Industrialisierung. Wir sprechen ja jetzt auch von einer Erneuerung, einer neuen Industrialisierung, also einer neuen Industrialisierung Ära, die auf uns zukommt, und die Nutznießer sind wieder dieselben, die in dem alten System mit vielen, vielen Kollateralschäden ultrareich geworden sind. Und wenn wir einen richtigen Green Deal hätten, und wir können uns gerne darüber unterhalten, dass die Kohle, die dort unten in der Erde drin ist, dass die Erde da vielleicht auch sich was bei gedacht hat oder der liebe Gott, als er die Erde geschaffen hat, und wir nicht alles herausholen müssen und herausholen sollten, was uns die Natur hier bietet, sondern nachhaltig anfangen zu denken. Diese nachhaltige Denke, die jetzt entstehen könnte, wird aber blockiert durch den Green Deal. Nämlich genau das Gegenteil von dem wird erreicht, was sie sagen, was sie tun. Denn es ist nichts anderes als eine gekaufte Opposition und eine gekaufte Alternative, die man sich selbst zunutze macht, mit Geld mehr oder weniger zuschmeißt, damit sie die Interessen der weiterhin alten Oligarchen weiter vertreten. Das ist der eigentliche Hauptpunkt. Und da müssen wir und sollten wir nicht müde werden, das weiter in den Raum zu stellen, damit die Leute die Zusammenhänge erkennen. Und diese Sachen, die wir da gerade in Polen erleben, die sehen wir ganz klar. Wir brauchen diese Energiepolitik der Atomenergie aus meiner Sicht nicht, weil sie nicht kalkulierbar ist. Stellen wir uns vor, der Neandertaler hätte vor 30.000 Jahren Kernkraftwerke gehabt, dann würden wir heute noch mit den Endlagerungen des Atommülls zu tun haben. Das sollte man sich einfach mal vor Augen führen. Das heißt, es geht wirklich um Nachhaltigkeit. Und wenn das die Nachhaltigkeit der grünen Politik ist, über 10 Tausende von Jahren Atommüll zu lagern, dann weiß ich nicht, ob ich Nachhaltigkeit richtig verstanden habe.
Trotzdem komme ich jetzt nochmal auf die Frage, wie kann es sein, dass man Atomkraft wegen genau dieser großen Gefahren abschaffen will, über den Nebenweg der Grünen, des Green Deals da wieder einfädelt, sagt, wir müssen jetzt Windkraft anlangen, da müssen wir halt ein paar Länder abfackeln, macht auch nichts. Solar, auch wenn wir die Sonne verdunkeln, Photovoltaik müssen wir überall hinstellen. Ist ja alles in sich schon geschlossen, irrsinnig, wenn man es genau betrachtet. Und dann sagt man, Kohlekraft muss jetzt auch weg, viel zu viel CO2, das passt ja gar nicht zur Klimapolitik, um dann wieder bei den Kernkraftwerken zu landen. Und ich meine, Polen ist zum Beispiel unmittelbarer Nachbar Deutschlands.
Ja, aber hier sehen wir wieder, wir sehen, dass die Atomenergielobbyisten, die Kernkraftenergielobbyisten, offenbar in den großen Kapitalsammelbecken eine Riesenrolle spielen. Wir dürfen nicht vergessen, dass ein Großteil der gesamten Weltenergie durch Kernkraft entwickelt wird und dass man sie dann gesagt hat, wir bauen sie ab, aufgrund dieser Fukushima-Situation, wo ja extrem viel Fehler gelaufen sind von Seiten der japanischen Behörden. Das muss man mal ganz klar sagen. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass diese Kernenergie, wie wir sie heute haben, in dieser Form nicht die Zukunft sein kann, wegen der großen Gefahren. Aber hier spielen Lobbyinteressen eine Rolle. Und da sind auch die Alternativen aus ihren Denkstrukturen komplett befreit und sagen, ach ja, dann ist das eben halt so, wir wollen jetzt eine grüne Lunge wieder bauen, wir wollen jetzt letztendlich da unseren Green Deal hier durchziehen, aus irgendwelchen Gründen. Wir reden von CO2, lassen dabei die Sonne komplett außen vor und all diese Dinge, die dahinter stehen. Und deshalb zieht man das offenbar in diese Richtung durch. Ich glaube übrigens, dass es alternative Kernkraftenergien geben könnte auf kleiner Ebene. Es gibt sogenannte kleine Insellösungen. Aber das sind Dinge, die man auch besprechen müsste. Findet alles nicht statt, sondern es wird mit großen Parametern hier gearbeitet, mit großen Metaphern, damit die Leute dann noch irgendwie mitkommen. Und in Wirklichkeit werden sie nur noch verwirrt dadurch.
Bill Gates investiert doch in so kleine, komische Kernkraftwerke. Hast du das gehört?
Ja, klar. Da er weiß natürlich, dass das auch die Zukunft ist. Da, wo er im Prinzip investiert, ist mit Sicherheit die Zukunft. Deshalb kauft er auch die größten Ackerländer ein in ganz USA. Ist der größte Großgrundbesitzer der USA, der also Ackerland auf sein privates Eigentum vereinnahmt, gleichzeitig aber mit zu den Forderern gehört, dass Eigentum abgeschafft werden soll. Und die Leute sollen dann alles mieten. Und hier schließt sich auch der Kreis.
Ja, es sind wirklich Zustände wie im alten Rom.
Ja, so ist es.
Im wahrsten Sinne. Ja, und dann gibt es noch einen Beitrag von der Epoch Times. Und da wird mal vorgerechnet, wie teuer die E-Mobilität vom Staat teuer eben erkauft wird, um diesen Klimaeffekt zu erreichen. Das heißt ja, wir wollen jetzt nur noch batteriebetriebene Fahrzeuge haben wegen der Klimaerwärmung. Der deutsche Fiskus befeuerte den Elektroboom allein zwischen Juni 2020 und 2021 mit rund 1,9 Milliarden. Nun zeigt eine Studie der Deutschen Bank, dass die staatliche Geberlaune der ökologischen Effektivität widerspricht. Und zwar der Anteil batterieelektrischer Autos sowie von Plug-in-Hybriden an den gesamten Pkw-Neuzulassungen lag hierzulande zwischen Januar und Ende Juni bei über 22%. Das heißt, damit liegt Deutschland, wie könnte es auch anders sein, deutlich über dem Durchschnitt der EU. Angetrieben wird der Markt vor allem durch staatliche Subventionen. Die Deutsche Bank schreibt, noch immer gibt es keinen relevanten Automarkt, in dem Elektroautos ohne Subventionsregime auf hohe Marktanteile kommt. Dazu zählen indes nicht nur die direkten Kaufprämien von bis zu 9.000 Euro, die der Staat für Elektroautos gewährt. Hinzu kommen weitere fiskalische Effekte während der Nutzung, allen voran geringere Steuereinnahmen. So ist die Energie- bzw. Mineralölsteuer deutlich höher als die Stromsteuer, während die Steuer für E-Fahrzeuge deutlich niedriger ist als für Verbrenner. Hinzu kommen die CO2-Abgabe auf Benzin und Diesel sowie die Mehrwertsteuer. Noch weiter sinken die Steuereinnahmen, wenn Elektroautos als Firmenwagen genutzt werden. Und so kann man das hier diese Liste endlos weiter vorlesen.
Ja, das ist also eine klassische ideologische Auswirkung, dass man die Marktmechanismen komplett außer Kraft setzt. Und wenn man genügend subventioniert, kann man sich die schlimmste Sache eben halt schönrechnen. Und so macht man das hier auch. Und so ist es eben halt auch mit den menschengemachten Klimawandel, der ja als Narrativ durch die Welt geistert und wir letztendlich wissen, dass wir dort mit Klimamodellen arbeiten und nicht mit Klimatheorien. Theorien haben nämlich einen wissenschaftlichen Anspruch. Da muss ein Wissenschaftler erklären im Detail, wie diese Theorie funktioniert. Die muss mathematisch schlüssig sein und durch Versuchsanordnungen auch bewiesen in irgendeiner Form. Und dann werden Hochrechnungen gemacht. Das findet bei der ganzen Klimaerwärmungsdiktatur überhaupt nicht statt, sondern man arbeitet von vornherein mit Modellen. Stellen wir uns einmal vor, es wäre so, dann wäre das und das und dann würde das so und so sich entwickeln. Das ist das Niveau der Klimamodelle gegenüber einer wissenschaftlichen Klimatheorie. Achtet bitte mal drauf, wenn IPCC spricht, sie sprechen immer von Klimamodellen, nicht von einer mathematisch beweisbaren Theorie.
Ja, vielleicht noch zum Schluss sei gesagt, dass das weitere Problem bei diesen E-Mobilen eben auch eine soziale Schieflage ist, nämlich Besserverdiener profitieren am meisten von den Fördermaßnahmen, während Geringverdiener mit eigenem Auto gemessen an ihrem verfügbaren Einkommen einen recht hohen Teil der Fördermaßnahmen bezahlen müssen, heißt es in der Studie. Das heißt als Folge, wenn Subventionen in Zukunft heruntergefahren werden, besteht neben einem generellen Dämpfer bei der Nachfrage auch die Gefahr, dass einkommensschwache Haushalte gleichsam dafür bestraft werden, dass sie sich bislang noch kein förderfähiges Elektroauto leisten konnten. Auch hier findet eine Spaltung der Gesellschaft statt.
Ja, und da gibt es ja das gute Sprichwort mit dem Teufel und dem großen Haufen. Und offenbar haben die Grünen auch nicht das Interesse, diese Struktur des Haufens mit dem Teufel in irgendeiner Form zu verändern, sondern ganz normal das alte Spiel weiterzuspielen, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Es wird nur umgestrichen auf Grün halt.
So, und es gibt natürlich auch hier eine Gruppe von 171 Experten, die sind an allen möglichen technischen Hochschulen tätig. Und da heißt es, die Klimarechnung geht nicht auf. Das hat die Stuttgarter Zeitung zitiert. Die realen CO2-Emissionen der E-Autos im Jahr 2030 für Deutschland seien mehr als doppelt so hoch wie bislang angenommen. Der Kohlendioxidausstoß könne in der Summe durchaus das Doppelte höher liegen als angenommen.
Ja, also eine Verrechnung um 100% nennt man allerdings in der heutigen Politik Rundungsdifferenz.
So wie das ja jetzt auch mit dem Kanzleramt und den Beschlüssen für die Covid-Maßnahmen war.
Es zieht sich konsequent durch. Das sind unsere Experten und Mathematiker. Aber dafür haben sie ganz viele Häuser dann in Berlin.
Ja, und damit schließt sich der Kreis. Wir haben mit falschen Zahlen angefangen und hören mit falschen Zahlen auf. Ihr Lieben, fühlt euch als Beisitzer eines Gerichtes, schaut in Ruhe zu, versucht heiter zu sein und in der Kraft zu bleiben, im Gottvertrauen.
Ja, wir sind trotz alledem guter Dinge oder gerade deswegen, weil die Gesetze der Natur zeigen ihre Wirkung und es geht auf. Alles Liebe.
Bis später. Ciao.
Ciao, ciao.